Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Für berufstätige Eltern war die Entscheidung überfällig. Grundschulkinder haben bald ein Recht darauf, auch nachmittags in der Schule betreut zu werden. Doch wenn die Politik jetzt nicht aufpasst und handelt, bleibt das ein leeres Versprechen. So die Schlussfolgerung von Forschenden, die mal nachgerechnet haben. Ein Thema dieser Sendung. Ein weiteres sind die gestiegenen Kosten für Lebensmittel und das Heizen. Die machen auch Azubis und Studierenden zu schaffen. Und wir erklären, warum Innovationsbegeisterung und Forschergeist gerade in Hannover zu Hause sind. Ich bin Stefanie Gebert, schön, dass Sie dabei sind.
Wer im Sommer 2026 eingeschult wird, der soll ein Recht auf Ganztagsbetreuung bekommen. So hat es die Große Koalition unter Kanzlerin Merkel noch im Herbst beschlossen. Und die Regelung geht noch weiter. 3 Jahre später sollen sogar alle Grundschulkinder von der 1. bis zur 4. Klasse dieses Recht haben. Ob und wie stark man sich vorher Gedanken gemacht hat darüber, ob das überhaupt umsetzbar ist, bleibt ein Geheimnis. Sicher ist aber schon lange, dass es dafür viele Erzieherinnen und Erzieher, Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen braucht. Seit heute haben wir frische Zahlen dazu auf dem Tisch und die klingen dramatisch. Die Bertelsmann Stiftung hat durchgerechnet, dass beim notwendigen Personal Zehntausende fehlen werden und schlüsselt das auch in ihrem Fachkräfteradar Bundesland für Bundesland auf. Katrin Bock-Famula ist eine der Autorinnen des Radars. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Geld ist diesmal offenbar nicht das erste Problem, so lese ich aus Ihrer Studie heraus, sondern es fehlt schlicht an Menschen. Wie viele konkret werden denn gebraucht, damit der Ganztag gestemmt werden kann?
Also nach unseren Berechnungen ist es so, wenn wir tatsächlich davon ausgehen, dass bis zum Jahr 2030 alle Grundschulkinder ihren Anspruch in Anspruch nehmen würden und wir auch noch über den Rechtsanspruch hinaus die Personalausstattung in Ostdeutschland an die westdeutsche Situation angleichen würden, dann würden mehr als 100.000 Fachkräfte fehlen.
Die Ausgangslage unterscheidet sich ja sehr stark. Sie haben es ja auch gerade angedeutet, je nachdem, in welche Himmelsrichtung wir so schauen. Was für Tendenzen können wir denn insgesamt festmachen?
Also wenn wir jetzt auf die westdeutschen Bundesländer schauen, können wir halt sehen, um den flächendeckenden Rechtsanspruch tatsächlich erfüllen zu können, müssten dort mehr als 1 Million zusätzliche Plätze geschaffen werden. Damit das möglich ist, fehlen aber auch noch 76.000 Fachkräfte. Hamburg bietet da eine Ausnahme. Dort haben wir fast schon eine Erfüllung des Rechtsanspruchs. Wenn wir jetzt in die ostdeutschen Bundesländer schauen, haben wir eigentlich auch schon eine ganz gute Situation mit Blick auf, wie viele Kinder sind eigentlich in den Einrichtungen. Wir sagen, dass ungefähr 86% der Grundschulkinder eine entsprechende Ganztagsförderung bereits in Anspruch nehmen. Und selbst wenn bis 2030 alle Grundschulkinder ihren Rechtsanspruch in Anspruch nehmen würden, hätten wir genug Plätze und auch genug Fachkräfte. Allerdings haben wir in Ostdeutschland ein anderes Problem. Die Ganztagsförderung findet dort ja überwiegend im Hort statt. Und wenn wir jetzt die Personalausstattung dort mit der Personalausstattung im Westen vergleichen, dann müssen wir feststellen, dass im Osten durchschnittlich eine Fachkraft 8 Kinder mehr betreuen muss als in Westdeutschland. Und deshalb empfehlen wir dringend, auch hier eine Angleichung der Personalausstattung vorzunehmen. Das würde allerdings bedeuten, dass wir auch in den ostdeutschen Bundesländern bis zu 26.000 Fachkräfte mehr im Jahr 2030 benötigen.
Jetzt ist es ja so, dass man einerseits sagen kann und fordern kann, mehr Personal einzustellen, sich um mehr Personal zu kümmern. Das andere ist, woher nehmen? Was ist Ihr Schluss? Was muss die Politik tun? In welche Richtung muss es gehen, damit das überhaupt erfüllbar ist? Bis 2026 beziehungsweise bis 2030?
Also erstmal muss Politik ganz schnell handeln, weil Ausbildung dauert einfach. Eine Erzieherin, wenn die tatsächlich beschäftigt werden soll, hat eine Ausbildungsdauer von 4 bis 5 Jahren, sodass da tatsächlich die Uhr tickt. Aber man muss eben auch sehen, es geht nicht nur um eine Stellschraube, sondern wir brauchen im Grunde genommen auch Ausbildungsbedingungen, die attraktiv sind. Hier ist eine hohe Konkurrenz mit anderen Berufsfeldern anzusetzen, wäre insbesondere an der Ausbildungsvergütung. Das andere ist, dass auch die Arbeitsbedingungen stimmen müssen. Und da geht es natürlich auch um die Vergütung, aber das allein reicht nicht, weil die Fachkräfte sind Profis. und die wissen, wie die pädagogische Praxis laufen muss, damit die Kinder tatsächlich davon profitieren können. Aber wir haben ja jetzt schon einen Personalmangel in den Einrichtungen. Das heißt, häufig ist es so, dass auch Stellen nicht besetzt werden können. Und in der Summe heißt das, dass Fachkräfte häufig nicht nach den professionellen Anforderungen arbeiten können, dadurch auch frustriert sind und vor allem aber auch bei ihnen hohe Belastungen gesundheitliche zu erkennen sind, Stresserkrankungen und so weiter. Und damit sinkt natürlich die Berufszufriedenheit. Das heißt, wir haben einen Teufelskreis. Wir brauchen auch vor Ort bessere Arbeitsbedingungen und damit vor allen Dingen mehr Personal, damit die Leute überhaupt ins System reinkommen. Aber
ja, genau, da schmeißt sich ja die Katze quasi in den Schwanz. Was könnte man denn tun zur Attraktivität dieses Berufes?
Ja, ich denke, man muss tatsächlich auch darüber nachdenken, wie man Karrierewege in diesen Arbeitsfeldern schaffen kann. Also bisher ist es so, dass es wenig Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Darüber hinaus muss man natürlich auch sehen, dass berufsbegleitende Weiterbildungen auch notwendig sind und auch die Attraktivität steigern könnten von dem Feld, weil wir wissen, wir haben eigentlich mit dieser Berufsgruppe Personen, die hoch weiterbildungsaffin sind. Und was man nicht vergessen darf, wir haben die Beobachtung jetzt nochmal intensiv gemacht, dass die Einrichtungen gebraucht werden, damit die Kinder tatsächlich betreut sind und auch Eltern beispielsweise berufstätig sein können. Aber die tatsächliche Anerkennung der Leistung, die die Erzieherinnen und sonstigen Fachkräfte in den Einrichtungen bringen, muss noch viel deutlicher auch von Politik ausgedrückt werden. Ein Punkt, den ich nochmal sehr wichtig finde, wir können aber durchaus in den Einrichtungen auch noch mal schauen, welche Aufgaben können eigentlich von anderen Berufsgruppen übernommen werden. Also beispielsweise Hauswirtschaftskräfte können sehr gut bestimmte Aufgaben übernehmen. Oder wir können auch gerade, wenn es um die Betreuung von Grundschulkindern geht, Berufsgruppen in das Feld holen, die erstmal fachfremd sind, aber für die Kinder interessante Angebote machen können. Also ich denke da an den handwerklichen Bereich. Allerdings muss man da eben auch sehen, dass diese Personen dann pädagogisch zusätzlich qualifiziert werden sollten.
Für den Ganztag in der Grundschule fehlen Zehntausende Fachkräfte, so hat es die Bertelsmann Stiftung errechnet. Wie die Politik ein Chaos abwenden könnte, hat Studienautorin Katrin Bock-Famula erläutert. Vielen Dank fürs Gespräch. Sozialen Sprengstoff, das sagt Kanzler Olaf Scholz, berge die hohe Inflation im Moment. Die Preise in den Supermärkten und Drogerien steigen und steigen. Vor allem Menschen, die sowieso nicht viel Geld haben, leiden darunter. Zu dieser Gruppe gehören auch die Studierenden. Die waren bei der konzertierten Aktion gestern im Kanzleramt nicht geladen. Aber ein Blick auf ihre Nöte zeigt, wie knapp es am Ende des Monats werden kann, trotz beschlossener BAföG-Erhöhung und Nebenjob.
Ein Drittel aller Studierenden lebt in Armut. Unter denen, die BAföG beziehen, ist es sogar fast die Hälfte. Gerade für diese Studierenden ist die hohe Inflation eine große Belastung. So auch für Lena, Luca und Tim. Sie alle beziehen BAföG. Daneben arbeiten sie oder werden von ihren Eltern unterstützt. Das monatliche Einkommen der drei liegt trotzdem unter der Armutsgrenze. Die steigende Inflation spürt er stark, meint Luca.
Also tatsächlich merke ich es daran, dass es in den letzten 2 Monaten immer knapp war am Ende und es dann halt auch einfach vom Essen kaufen einfach sehr schwierig wurde. Im Moment ist es bei mir auch so, dass ich eigentlich keine neuen Klamotten kaufe, auch keine Bücher kaufe, weil es dafür einfach im Moment nicht reicht.
Auch für Lena und Tim hat die Inflation neben weniger Möglichkeiten in der Freizeit vor allem Einfluss aufs Essen.
Der gleiche Einkauf vor einem halben Jahr war eben, also bin mit 25 Euro teilweise hingekommen für eine Woche Mittagessen, jetzt waren es eben 35. Im Monat schlägt sich das dann schon nieder.
Ja, also ich habe schon gemerkt, dass ich jetzt einfach immer in der Mensa esse, statt irgendwie selber zu kochen. Im Schnitt kommt man damit halt auch günstiger weg.
Aber auch das Essen in der Mensa Freiburg ist durch die Inflation teurer geworden. Trotzdem sind die Mensen der 13 Studierendenwerke in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz für Studierende eine wichtige Anlaufstelle. Dass die Studierenden gerade besonders belastet sind, merkt auch Leni Rimpler. Sie arbeitet in der Studienfinanzierungsberatung des Studierendenwerks Freiburg-Schwarzwald, kurz SWFR, und kümmert sich um alle Fragen rund ums Thema Studienfinanzierung.
Unser Ziel ist es, dass das Studierende nicht aufgrund einer Geldnot oder Schwierigkeiten in dem ganzen Leben drumherum ihr Studium abbrechen müssen. Bei uns gibt es einfach Unterstützungen zu Nothilfen verschiedener Art oder Darlehen, die wir vergeben können. Wir beraten aber auch nochmal zu den allgemeinen Studienkrediten.
Viele Studierende haben das Glück, dass sie sich trotz Inflation ohne Nothilfe oder Kredite über Wasser halten können. Trotzdem sind die meisten auf Unterstützung durch die Studierendenwerke angewiesen. Tim zum Beispiel für bezahlbaren Wohnraum.
Ich habe halt das Glück, im Studentenwohnheim zu wohnen, wo ich halt auch nicht so viel Geld für eine Wohnung ausgebe. Wenn man allerdings nicht das Glück hat, im Studentenwohnheim zu wohnen, ist die Situation in Freiburg tatsächlich viel schwieriger. Wenn du dann halt für so eine WG-Wohnung hier in Freiburg so 400 bis 500 Euro zahlst im Monat, bleibt da auch nicht mehr viel übrig. Ganz ohne Nebenjob stelle ich es mir relativ schwierig vor.
Das gilt auch für Lena. Sie wohnt zwar im Wohnheim und bekommt den BAföG-Höchstsatz, trotzdem hat sie neben ihrem Vollzeitstudium noch zwei Nebenjobs. Den zweiten hat sie erst Anfang des Jahres angenommen. Davor hätte es auch noch mit nur einem Job geklappt, mittlerweile nicht mehr.
Also ich weiß nicht, was ich um den zweiten Nebenjob machen würde gerade. Also im Nachhinein hat er mir echt den Arsch gerettet.
Auch Luca arbeitet nebenher, aber neue Schuhe, um seine kaputten Sneaker zu ersetzen, kann er sich diesen Monat trotzdem nur leisten, weil seine Eltern ihm noch was dazulegen. Für ihn bedeutet die Inflation aber auch, dass seine FreundInnen immer wieder ohne ihn ausgehen.
Man fühlt sich dann manchmal sozial so ein bisschen außen vor, weil es auch so sehr stigmatisiert ist, wenn man sagt, oh, ich habe jetzt irgendwie nicht mehr so viel Geld, ich kann jetzt irgendwie nicht mitfeiern gehen.
Das Deutsche Studierendenwerk hat ermitteln lassen, dass der BAföG-Grundbedarf schon 2019 bei mindestens 500 Euro monatlich hätte liegen müssen. Selbst nach der BAföG-Erhöhung sind es aber nur knapp 450. Mit dieser Erhöhung wird dabei nicht einmal die aktuelle Inflation ausgeglichen. Trotzdem rät Claudia Sedelmeier, die Pressesprecherin des SWFR, allen Studierenden dazu, einen BAföG-Antrag zu stellen.
Ganz generell lohnt es sich eben immer, einen BAföG-Antrag zu stellen, sei es darum, sich von den Rundfunkgebühren befreien zu lassen. Dann hat es noch weitere Folgen mit Wohngeld und so weiter. Oder wie viel sind eigentlich meine Eltern verpflichtet, mir zu zahlen? All sowas findet man raus, wenn man eben diesen BAföG-Antrag stellt. Und es ist auch so, wenn man zu uns in die Studienfinanzierungsberatung kommt, bevor man sich dann für einen Studienkredit oder sowas entscheidet, es wird immer geschaut, ist nicht BAföG doch möglich und sinnvoller.
Wie die Inflation Studierende belastet. Ein Beitrag war das von Lilly Meller. Wenn Musiker Jan Delay bei der Berufsorientierung hilft, dann ist in Hannover wieder Ideenexpo. Seit Freitag wird in Laatzen in den Messehallen wie wild experimentiert und ausprobiert. Influencer sind unterwegs und es wird eben auch Musik gemacht. Im Mittelpunkt der Jugendmesse stehen aber Unternehmen und Forschung aus Naturwissenschaft und Technik. Sie wollen Schülerinnen und Schüler locken und sie für Berufe aus diesem Bereich begeistern. Ob es funktioniert, hat sich für uns, für Campus und Karriere, Alexander Budde angeschaut.
Jetzt eine Knarre mit einem Innenfilzahn und ich schraube da jetzt die Schraube los, damit wir am Ende den Stoßfinger ausbauen können.
Hendrik Kramacher stachelt den 16-jährigen Finn zur Eile an. Auszubildende des VW-Konzerns zerlegen einen brandneuen ID.Buzz in seine Einzelteile. Besucherinnen und Besucher der Ideenexpo dürfen mit anpacken und den batterieelektrischen Kleinbus später auch wieder zusammensetzen. Kramacher ist angehender Kfz-Mechatroniker im zweiten Lehrjahr.
Früher war es halt mehr noch Hardware, woran man geschraubt hat. Jetzt geht es halt darin, dass man die Batterie verstehen muss.
Wie funktionieren halt die neuen Motoren?
Fragt sich Finn, Neuntklässler, Messebesucher und mit der Stoßfängerdemontage offenbar noch längst nicht ausgelastet.
Ich habe mir gedacht, es ist eine gute Gelegenheit, hier auf der Ideenexpo sich ein paar Ideen zu holen und mal ein bisschen was anzufassen.
Bevorzugte Zielgruppe der Messe sind 15- bis 25-jährige Jugendliche. Spielerisch die Begeisterung für Wissenschaft und Technik wecken. Das Organisationsteam um Volker Schmidt, den Mitbegründer und Chef der Jugendmesse, hat dafür mehr als 700 Mitmachstationen aufgeboten. Auszubildende und Studierende, die sich dual, also an der Hochschule und im Betrieb, ausbilden lassen, haben die interaktiven Exponate entwickelt. Austausch auf Augenhöhe.
Wir wollen zeigen, jeder kann MINT, dass es einfach davon abhängt, wie man es erklärt, ob man es mit Spaß, mit Freude, aber auch mit einem konkreten Inhalt erklärt oder ob man es abstrakt macht, so wie es leider heute in vielen Schulen immer noch der Fall ist.
Industrie und Handwerk leiden an fehlender Materialversorgung. Die Energiekosten gehen gerade durch die Decke. Doch die größte Sorge begleitet die Messe seit ihrer Erfindung vor 15 Jahren.
Wir haben mittlerweile die Situation, dass das Thema Fachkräftemangel im Grunde genommen darüber entscheidet, ob produziert werden kann oder nicht. Wir können auch nicht in Digitalisierung investieren, weil schlicht und ergreifend das Know-how fehlt.
Kann Technik die Welt verbessern? Fast alle Unternehmen auf der Messe widmen ihren Auftritt dem Thema Nachhaltigkeit.
Wir beleuchten unseren Kunststoff mit Infrarotlicht und bei bestimmten Wellenzahlen fangen verschiedene Molekülgruppen an zu schwingen.
Auf der Ideenexpo erzählen auch Wissenschaftler von ihrer Arbeit. Mit Hilfe der Infrarotspektroskopie kann Reik Bacis quasi den Fingerabdruck eines Kunststoffs ermitteln, um unterschiedliche Sorten und Zusammensetzungen zu erfassen. Bacis studiert an der Hochschule Osnabrück Kunststofftechnik. Er fühlt sich gedrängt, das Image der Disziplin ein wenig aufzupolieren.
Wenn wir mit unserem Studium fertig sind und in der Industrie landen, können wir natürlich entscheiden, wenn wir irgendwelche Kunststoffe neu designen, wie lässt sich das Ganze recyceln, wie sind da die Regularien, wie kann ich da Einfluss drauf nehmen. Das wird ein ganz spannender Prozess, glaube ich, in Zukunft.
Ein paar Schritte weiter stellt Marie Esters das Modell einer Anlage vor, mit der sich Produkte in kleinster Stückzahl profitabel und ressourcenschonend fertigen ließen.
Der Roboter fährt hier durch und dann wird eben ein Foto gemacht und dann erkennt die KI eben, ob ein Kreis eben vorhanden ist. Und meistens sind da ja dann eben drei Smarties drin.
Ihre Schule, das Evangelische Gymnasium Nordhorn, sieht die Elftklässlerin zeitgemäß aufgestellt. Im Informatikraum hat das Schülerteam an den Algorithmen getüftelt. Der 3D-Drucker für die Bauteile steht im Labor, neben allerhand Robotern, Greifern, Saugnäpfen. Junge Frauen mögen in Technikberufen noch immer in deutlicher Unterzahl sein. Doch in den einschlägigen Leistungskursen ihrer Schule dominieren sie, sagt Esters. Sie sieht einen gewaltigen Vormarsch im Sturm auf die einstige Männerbastion.
Das ist ein ewig langer Prozess, das ist uns allen bewusst. Aber dass wir da halt eben auch nicht aufgeben, sondern da weiter dranbleiben.
Bauhaus, so hieß die von Walter Gropius begründete Schule in Weimar, bei der Kunst und Handwerk zusammengeführt wurden in neuen architektonischen Entwürfen. Und dann, Jahrzehnte später, das Projekt Bauhäusle. Das klingt vom Namen her eher nach Schwäbisch und ist es auch. Dahinter verbirgt sich nämlich ein innovatives Studierendenwohnheim. Das haben Studierende selbst in der Nähe des Campus Vaihingen der Universität Stuttgart errichtet, vor genau 40 Jahren. Und das heißt, das Bauhäusle wird dieser Tage 40. Ein Konzept, das neben einem innovativen architektonischen Entwurf auch alternative Formen des studentischen Zusammenlebens und Lernens fördert. Bis heute. Thomas Wagner hat das Stuttgarter Bauhäusle besucht.
Wir sind jetzt hier im Zimmer Camembert, im Zimmer Nummer 1. Das ist eigentlich ganz spannend hier, auch vor allem mit diesem Baum, der hier in der Mitte vom Raum steht, aus dessen Verästelung so das Bett raus.
Rundgang durch ein Haus, das diejenigen, die darin wohnen, schwäbisch liebevoll Erhäusle nennen. Genauer gesagt Bauhäusle. Klara Dimitrievich studiert an der Universität Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik und lebt bereits seit 5 Jahren im Bauhäusle, das vor allem eines ist: kein Studierendenwohnheim wie jedes andere.
Ich sag immer, dass es aussieht wie ein Baumhaus, in die Länge gezogen und halt auf dem Boden. Die 30 Zimmer, die sind immer aufgeteilt in verschiedene Blöcke. Und diese Häuser sind dann wiederum durch Gänge verbunden in verschiedene Richtungen. Hier gibt es viel schönes Holz. Kann man auch hochschauen? Oder?
Ja, klar, ja. Aber gut laufen.
Mhm. Gerne hochschauen. In das Zimmer nebendran können wir danach auch.
Holzwände, Holzdächer, vieles erscheint eigentümlich verwinkelt. Das Bauhäusle, jenes innovative Studierendenheim in direkter Nachbarschaft zu den modernen Bauten des Stuttgarter Unicampus Vaihingen, erinnert so ein bisschen an die legendäre Villa Kunterbunt aus alten Pippi-Langstrumpf-Filmen. Gebaut wurde es vor 4 Jahrzehnten, seinerzeit von Stuttgarter Architekturstudierenden. Peter Meyer, heute renommierter Architekt im oberschwäbischen Biberach, war damals einer der Bauhäusle-Pioniere.
Das Motiv war die Wohnheim- oder die Wohnungsnot Es gab in Stuttgart viel zu wenig Wohnheimsplätze und auch sonst viel zu wenig Wohnraum.
Was den Stuttgarter Architekturprofessor Peter Hübner seinerzeit auf die Idee brachte, mit seinen Studierenden am besten selbst ein Wohnheim zu bauen.
Wir glaubten, dass wir die Architekturstudierenden am ehesten dazu befähigen können, sich selbst ihr Haus zu bauen. Wir haben auf dem englischen Architekten Walter Segal aufgebaut, der für die ärmsten Armen in London eine Bauweise entwickelt hat. Das war die Do-it-yourself-Phase, das kam gerade auf.
Mit einfachsten Mitteln sollten die Studierenden ihr Wohnheim bauen, ohne Bagger und Kran. Herausgekommen ist das weitgehend aus Holz mit allerlei Einbuchtungen, Rundungen und Winkeln ausgestattete Bauhäusle. Für Peter Meyer, der damals dabei war, ein wichtiger Lernprozess.
Das ist selbstverständlich eine Art des Lernens. Man hat da sehr viel Sicherheit gewonnen. Man hat für alle Probleme auch eine Lösung gefunden, manchmal einfache und manchmal unkonventionelle.
Obwohl die 50 Studierenden, die heute im Bauhäusle wohnen, in der breiten Mehrzahl andere Fächer als Architektur studieren, gehört das gemeinsame Bauen am Bauhäusle immer noch mit zum studentischen Alltag dazu. Bewohnerin Klara Dimitrievich.
Wir müssen das Haus in Schuss halten, deswegen unsere Miete auch vergleichsweise günstig zu den anderen Studierendenwerkswohnheimen. Und dazu gehört also meistens so Terrassendielen austauschen, wenn sie morsch geworden sind.
Was zu einer viel engeren Beziehung der Studierenden zu ihrem Wohnheim, zu ihrem Bauhäusle führt.
Das erfüllt einen schon sehr mit Stolz, wenn man durch das Haus läuft und dann irgendwie sieht, ah ja, da habe ich irgendwie mal was ausgetauscht, das habe ich gebaut oder da hatte ich die Idee überhaupt, dass da das und das passiert. Also das ist schon einfach sehr toll.
Und all das erledigen die Studierenden gemeinsam im Team.
Mich hat vor allen Dingen die Gemeinschaft hier begeistert und das war dann auch letztendlich der Grund, wieso ich hier eingezogen bin.
Bauhausbewohnerin Lina Weber studiert Umweltschutztechnik und schätzt am Bauhäusle vor allem eines, dass die besondere Architektur das Leben in der Gemeinschaft fördert.
Wir haben die beiden großen Wohnküchen. Das lädt natürlich viel, viel mehr dazu ein, auch gemeinsam Zeit zu verbringen. Und wir haben eine gemeinsame Verantwortung für dieses Haus. Und das schweißt einfach zusammen.
Und zwar die, die heute dort wohnen, aber auch generationenübergreifend diejenigen, die das Bauhäusle einst mitgebaut haben. Wie Angelika Meyer, die damals mit dabei war.
Das studentische Miteinander, also es war wie eine schöne große Familie. Wenn ich die Zeit wieder zurückdrehe, ich würde es haargenau wieder so machen. Und da ist ja ganz viel Wehmut gerade bei.
Kinder lieben die Minions, die gelben brabbelnden Wesen aus dem 3D-Animationsfilm. Der neue Film ist gerade auch in Deutschland angelaufen und auf TikTok geht eine Aktion viral, die ordentlich für Ärger sorgt bei den Filmvorführungen. Das Ganze gleich bei Corso, Kunst und Pop. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Das war Campus und Karriere am Dienstag mit Stefanie Gebert. Einen schönen Radionachmittag wünsche ich noch. Tschüss.